Mist.
Sinklusion, der Schubmann-Podcast. Für Familien
mit Kindern
mit Behinderung.
Und wie immer mit Andrea und mit mir, der Cora. Und unser heutiger Gast ist Dr. Stefan Ortfeld. Hallo, Herr Ortfeld.
Hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen aus dem Norden.
Ja, genau. Guten Morgen aus dem Norden. Und wir freuen uns, dass Sie da sind und widmen uns im Schuchmann-Podcast immer einer ganz konkreten Frage. Und die lautet dieses Mal: Wie begleitet das Kinderzentrum Pelzerhaken Familien mit Kindern mit Behinderungen? Herr Ortfeld, Sie sind medizinischer Leiter des Kinderzentrums Pelzerhaken. Das liegt in Neustadt in Holstein. Und wie ich gesehen habe an Bildern, ist das eine hübsche Hafenstadt in der Lübecker Bucht an der Ostsee. Ich habe gedacht, das wäre mal das Richtige, um da Urlaub zu machen. Sieht sehr hübsch aus. Die Einrichtung selbst gibt es schon seit über 50 Jahren. Wurde 1971 als erste sozialpädiatrische Einrichtung in Norddeutschland gegründet und damals noch unter dem Namen Zerebralparese Zentrum. Damit war es in den frühen 70ern schon eine besondere Einrichtung. Und man muss sagen, das ist das Kinderzentrum heute auch noch, denn es ist eine der wenigen Einrichtungen, die ein ambulantes SPZ und eine stationäre Einrichtung verbindet. Ich hoffe, ich habe alles soweit einigermaßen richtig zusammengefasst und würde dann jetzt als erste Frage stellen: Worin liegt aus medizinischer Sicht der Vorteil dieser besonderen Einrichtung, dieses Zusammenbringens zwischen stationär und SPZ?
Ja, wir müssen so ein bisschen verstehen, was Sozialpädiatrie ist. Das ist ja grundsätzlich ein eigenständiges Fach innerhalb der Kindermedizin, das sich auf Entwicklung, Teilhabe und chronische Erkrankungen, meist mit neurologischen Erkrankungen, bezieht. Und das Sozial kommt jetzt nicht, weil wir besonders sozial sind, sondern daraus, dass es der soziale Kontext des Kindes, das bedeutet Sozialpädiatrie, ne? Das heißt, die Umwelt, in der das Kind lebt, die Familie, die Schule, das ist im Prinzip Sozialpädiatrie. Und das bedingt dann sozusagen auch die Ziele der Sozialpädiatrie, dass wir eine ganzheitliche Förderung von Kindern sehen, vor allem halt, wie gesagt, mit Entwicklungsstörungen, Behinderungen und chronischen Erkrankungen. Und was wir hier im Kinderzentrum schaffen können, ist, dass wir den ambulanten sozialpädiatrischen Bereich, der sich ja eh schon mit Entwicklungstestung, mit Begleitung beschäftigt, dass wir das auf einen stationären Bereich letztlich rüberbringen. Und damit können wir schaffen, dass wir komplexe Situationen tatsächlich dann im Kontext eines stationären Aufenthaltes betreuen und behandeln können. Das heißt, wir können eine multimodale Diagnostik, das bedeutet also mehrere Fachbereiche, relativ zeitnah, also während eines Aufenthaltes dann halt diagnostizieren beziehungsweise die Diagnostik dann durchführen. Wir können vor allem, und das ist ja jetzt auch ein großer Schwerpunkt, wir können Hilfsmittel vor Ort anpassen, überprüfen. Wir können die Hilfsmittel erproben. Wir können sie letztlich halt auch konfigurieren und dann halt auch schauen, funktioniert es, macht das Sinn, kann man sie nochmal irgendwie anders letztlich dann einstellen oder einrichten, und das halt alles immer im Kontext mit Therapeuten, Ärzten und Psychologen.
Das hört sich ja paradiesisch an, oder?
Ja, also für mich ist das ein großes Geschenk, dass es das gibt. Also ich halte das auch für eine ganz, ganz wichtige Einrichtung, die wir hier haben. Also paradiesisch natürlich auch wegen der Lage. Mhm. Wir liegen ja direkt am Meer. Also Neustadt ist schon noch 5 Kilometer entfernt. Wir sind ein bisschen weiter von Neustadt heraus. Aber das Paradiesische in dem Kontext ist tatsächlich, dass wir hier in der Lage sind, nicht nach den üblichen medizinischen Kriterien arbeiten zu müssen, sondern dass wir sagen können, okay, wir stellen eine Indikation, wir können die Aufnahme letztlich entsprechend dann generieren, und wir können darüber am Ende des Tages den Fokus auf das setzen, was wir im Vorfeld unter Umständen oder meistens dann auch als therapeutische Ziele gesetzt haben. Und wenn das halt jetzt eine Hilfsmittelversorgung ist, jetzt zum Beispiel ein Rollstuhl oder halt auch Orthesen, dass man sagt, okay, wie muss ein Rollstuhl aussehen? Was muss das für ein Rollstuhl sein? Muss es mit Sitzschale sein, ohne Sitzschale? Wie sitzt das Kind? Und dann, ich kenne das ja auch aus dem ambulanten Bereich. Also bevor ich hier war, war ich fast 15 Jahre in einem SPZ tätig. Und da habe ich immer gedacht, dass wir gute Arbeit machen. Haben wir bestimmt auch, vielleicht nicht ganz so. Aber dieser Switch dahin zu sagen, okay, wir können das Kind den ganzen Tag beobachten, wir haben eine Möglichkeit, das Kind in den Alltags Settings zu sehen, beim Essen, beim Spielen, in der Kommunikation. Was braucht das Kind tatsächlich? Das ist im stationären Bereich einfach doch eine ganz andere Blickweise, als wie man das im ambulanten Setting hat. Selbst wenn man sich da viel Zeit nimmt, ist es nie das Gleiche, weil man es nie schafft, dann halt auch mit so vielen verschiedenen Blicken drauf zu gucken. Und das halte ich für ein sehr, sehr großes Geschenk, dass wir das hier machen dürfen und dass die Möglichkeit da ist. Und ich hoffe auch, dass trotz der jetzt gerade bestehenden Krankenhausreform, dass nicht nur für uns, sondern auch für die anderen sozialpädiatrischen stationären Einrichtungen weiter funktionieren wird.
Wie lange bleiben denn die Kinder so im Durchschnitt bei Ihnen?
Streben 4 Wochen an, also für eine gesamte Betrachtung. Wenn man jetzt sagt, wir brauchen eine Hilfsmittelversorgung, das ist eigentlich der Fokus, dann kann es auch mal 1 Woche oder 14 Tage sein. Aber dann ist der Fokus tatsächlich dann auch ein bisschen anders gesetzt, als wenn wir jetzt ein Kind aufnehmen und sagen, okay, wir brauchen eigentlich nur eine Basisdiagnostik und oder wir brauchen eine Wiedereingliederung, zum Beispiel nach Operationen in die ins Bewegungsmuster. Da braucht man die 4 Wochen letztlich dann zu.
Ich rede ja öfter mal mit Familien und Eltern und Müttern und die sagen halt, ja, und das Geschwisterkind? Dürfen die
ja,
mit?
Sehr gute Frage. Das Problem mit den Geschwisterkindern ist tatsächlich, dass wir haben Rooming-Ins, theoretisch für alle. Das praktische Problem mit den Geschwisterkindern ist, wenn sie nicht stationär mit aufgenommen werden, können wir für die Kinder tatsächlich auch kein therapeutisches Setting anbieten. Das ist auch so nicht vorgesehen. Ich will die Struktur noch mal kurz darlegen. Wir sind ein Krankenhaus und das wird über das Sozialgesetzbuch 5 finanziert. Das bedeutet, wir müssen eine medizinische Leistung erbringen, die klar definiert ist. Und die Definition lautet, die Krankenkasse bezahlt 10 Therapieeinheiten von Therapeuten und 5 Therapieeinheiten ärztlich und psychologisch. Heißt, 15 Therapieeinheiten pro Woche werden bezahlt und das bedingt sozusagen den Personalschlüssel, den wir hier auf Station haben. Wenn wir jetzt Geschwisterkinder mit auf der Station haben und die Kinder sind in der Therapie und wir wünschen eigentlich zumindest, dass ein Elternteil mit bei den Therapien ist, um auch angeleitet zu werden, dann müsste dieses Kind betreut werden. Und das können wir aktuell sowohl mit den Stellen, die wir hier haben, als auch mit dem Personal nicht leisten, sodass wir versuchen, die Kinder stationär mit aufzunehmen. Auch aus dem Blick heraus, dass es sich gezeigt hat in den letzten Jahrzehnten, dass Geschwisterkinder von Kindern mit einer chronischen Erkrankung und oder einer Behinderung durchaus auch ihre eigenen Themen haben. Und wir können diese auch dann psychologisch, pädagogisch, mehr pädagogisch als psychologisch und halt dann auch therapeutisch mitbegleiten. Und das hat sich jetzt eigentlich zuletzt als sehr, sehr hilfreich erwiesen und auch dazu geführt, dass der Fokus auch der Eltern auf das gesunde Geschwisterkind nochmal ein anderer wird. Weil die übernehmen häufig Aufgaben, die nehmen sich selbst zurück. Die Bedürfnisse werden da nur zum Teil dann halt auch gedeckt, weil die es nicht so einfordern.
Ja, ist gut zu hören, dass die nicht einfach so mitlaufen und am Strand buddeln dürfen, sondern dass die tatsächlich Aufmerksamkeit kriegen können, wenn das passt.
Ja, ja, das wäre ganz wichtig. Wir haben auf der anderen Seite haben wir noch ein Programm, das nennt sich Stepping Stones. Das ist auch um Eltern in der Begleitung von Kindern mit chronischen Erkrankungen oder auch mit Behinderungen zu schulen, was das eigentlich bedeutet. Das ist ja immer halt auch ein Selbstfindungsprozess, auch damit zu gehen, zu sagen, okay, was bedeutet das eigentlich für mich oder für die Familie, wenn jetzt ein Kind mit Behinderung da ist? Auch für die Partnerschaft, für die Ehe, das sind ja Themen letztlich, von denen es Sinn macht, dass man sie mit sich bearbeitet und dass sie halt aufgenommen werden. Und wir bieten das jetzt hier auch an, dass das professionell mit 2 Psychologinnen begleitet wird und erarbeitet wird. Und das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Schritt, auch in der psychischen Hygiene letztlich, ne? Und Familienhygiene, dass man sich im Klaren ist, was heißt es eigentlich für uns? Wo stehen wir? Was kann ich fordern? Was kann ich auch von einem Kind mit einer Entwicklungsverzögerung oder mit einer Behinderung fordern? Muss ich das anders behandeln? Was macht es mit mir, weil ich meinen Freundeskreis verändern muss? Und so weiter und so weiter. Das sind ja ganz, ganz viele Themen, bei denen ich gemerkt habe, auch im ambulanten Setting, dass viele Eltern in dem Moment, in dem sie es realisieren, dann häufig dann doch verzweifeln, weil dann Anlaufstellen sehr rar sind. Ne? Kindergärten sind nicht dafür ausgerichtet, Förderschulen werden zunehmend abgeschafft. Das sind ja alles Punkte, die machen, dass das Leben mit Menschen mit Behinderung nicht leichter. Und da versuchen wir so ein kleines Stück, soweit das geht, hilfreich zu sein.
Mich holt das gerade ganz arg ab, weil ich habe in den letzten Wochen öfter das Wort Elternburnout gehört. Ich sage jetzt mal bei normalen Eltern, ist ja auch die Frage, was das ist, aber eben auch bei Eltern von Kindern, die Verhaltensbesonderheiten haben. Und ich glaube, dass auch im Bereich von Kindern mit Körperbehinderung das durchaus ein Thema ist und das unterschätzt ist. Also ich finde, das ist eine wichtige Information, die Sie gerade gegeben haben.
Ja, Sie sprechen da gerade was ganz, ganz Spannendes an, weil das ist, glaube ich, so die Diskrepanz, die momentan entsteht. Das heißt, erstens, das geht ja jedem so. Das kann ich als Familienvater ja auch sagen. Man wünscht sich natürlich, dass die Kinder oder dass das eigene Kind gesund ist, dass sich gut entwickelt, dass es natürlich tolle Sachen macht und man versucht es auch maximal zu fördern. Und wenn da plötzlich ein Bruch reinkommt, ob das jetzt vor der Geburt bekannt war, ob das nach der Geburt, während der Geburt passiert ist oder ob es ein Unfall später geworden ist, das sind ja Rieseneinschläge, die in einem Familiensetting, wenn es nicht nur ein Kind ist, irgendwie auch erstmal kompensiert werden muss. Und diese Frage, beziehungsweise die Frage, was macht das mit mir, wird ja häufig verdrängt. Und wir sehen das ja auch in den Diskussionen heute, Überforderung von Eltern, Elternburnout bei jetzt auch Kindern ohne Behinderung, heißt ja letztlich, was ist der Anspruch, den ich an mich und an mein Kind habe? Und vor allem, welchen Anspruch habe ich? Und dann geht es ja in der Regel um den Vergleich, wie passiert es oder was machen andere, was machen meine Freundinnen oder Freunde, was machen meine Nachbarinnen oder Nachbarn. Also das ist ja etwas, wo man wirklich versuchen muss, wieder auf sich selbst zurückzukommen. Und das ist etwas, das ich tatsächlich erlebt habe, dass viele Eltern von Kindern, auch nach Frühgeburtlichkeit zum Beispiel, die sagen, okay, die Zeit läuft anders. Wir haben uns natürlich gewünscht, dass das alles ganz anders ist, aber wir haben auch gemerkt, dass die Zeit anders tickt als jetzt bei unseren Freunden. Und wir machen vieles ganz anders, als auch innerhalb der eigenen Familie oder innerhalb des Freundeskreises gemacht wird. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, das in der Familie auszusprechen, zu klären, weil das ganz viel damit letztlich macht, was passiert eigentlich, auch mit den Kindern, auch mit den Entwicklungen, weil die Kinder brauchen eine starke Bindung und die spüren relativ rasch und sehr intuitiv, inwieweit sind Eltern in der Lage, meine Bedürfnisse zu decken. Und natürlich, und das ist ja ganz klar, ist die manipulative Fähigkeit von Kleinkindern und auch vielleicht etwas größeren Kindern sehr, sehr hoch. Und da sind aus meiner Erfahrung Eltern anfälliger, wenn das Kind eine Behinderung hat, weil da dann halt auch viel Schuldgefühl noch mit da reinkommt.
Man merkt, es ist ein sehr ganzheitlicher Ansatz, den Sie da tatsächlich verfolgen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, die uns zuhören, sagen, ja, das wäre für uns genau das Richtige. Können wir noch einmal so ein bisschen auf Ihre Einrichtung zoomen? Sie haben ja ursprünglich den Namen Zerebralparese-Zentrum inne gehabt. Ist das noch ein heutiger Schwerpunkt? Wer kann eigentlich zu Ihnen kommen?
Genau, Zerebralparese oder Spastikzentrum hieß es ja früher, ganz am Anfang, da gab es das Wort Zerebralparese ja noch gar nicht, da haben die einmal Spastik in den 70ern. Wer kann zu uns kommen? Also wir haben im Moment so 30, 32 Therapiebetten zur Verfügung. Das heißt, wenn man das hochrechnet, sind wir bei vier Wochen mal 12, sind wir ungefähr 380 Kinder. Wenn ein paar Kinder jetzt kürzer kommen, sagen wir um die 400 Kinder, die wir pro Jahr betreuen können. Der Schwerpunkt liegt wieder zunehmend bei der Zerebralparese. Ich habe mich so ein bisschen aus dem Trend rausgenommen, dass Sozialpädiatrie auch viel mit Verhaltensstörungen, Auffälligkeiten primär zu tun hat, sondern einfach aus meiner Lebensgeschichte heraus, dass ich im neuropädiatrischen Bereich angesiedelt war und bin. Ich war fast 25 Jahre an der Uni in Lübeck tätig und habe da auch eine neuropädiatrische Ausbildung gemacht, sodass der Schwerpunkt, mein Schwerpunkt sehr neuropädiatrisch lastig ist und weniger in den psychiatrischen Bereich hinein. Was nicht heißt, dass ein Kind mit Auffälligkeiten wie ADS oder halt autismus-spezifische Verhaltensmuster im Rahmen einer genetischen Erkrankung oder einer neurologischen Grunderkrankung, das wird natürlich dann mitbehandelt. Aber so primär zu sagen, okay, es hat nichts außer ein ADS, das würden wir hier erstmal primär nicht behandeln. Sodass der Schwerpunkt jetzt, seit ich hier bin, das ist jetzt seit April 2020, wieder vermehrt auf neurologische Erkrankungen gesetzt ist und da halt auch tatsächlich vermehrt auf die Zerebralparese mit allen Möglichkeiten der Behandlungsoptionen. Und auch das war für mich über die Jahre immer ein großes Thema, welche konservativen Möglichkeiten haben wir hier in Deutschland, was geht. Also jetzt alles, was außerhalb den reinen Operationen steht, das heißt medikamentös mit Botulinumtoxin oder mit Baclofen zu arbeiten, dann physiotherapeutische Maßnahmen im Einklang zu bringen. Da haben wir einen engen Kontakt auch zu der Uni Lübeck mit dem Studiengebiet Physiotherapie. Und worauf es jetzt ankommt, ist zu schauen, gibt es tatsächlich Studien, die spezifisch letztlich mit Kindern mit Zerebralparese aufgesetzt wurden und welche therapeutischen Möglichkeiten helfen tatsächlich hinsichtlich der Fragestellung Aufrichtung gehen bei Kindern mit Zerebralparese. Da sind wir hier ganz, ganz eng dabei. Wir haben auch immer wieder Studenten aus der Uni und glaube, dass wir unser Setting dahingehend ausgerichtet haben, zu schauen, okay, erstens, was geht jetzt von rein den organischen Funktionen her, und würden dann daraus ein Profil erstellen, zu sagen, okay, in welche Richtung können wir therapeutisch arbeiten? Und dann würden wir immer versuchen, klare Ziele zu setzen. Also während des stationären Aufenthalts, auch langfristige Ziele, zu gucken, was sind die nächsten Schritte? Und da kommen dann halt die Hilfsmittel zum Beispiel ins Spiel, wenn man sagt, okay, Aufrichtung, also Vertikalisation, benötigen wir halt einen Stehständer. Was ist mit Mobilität? Ist ein Rollstuhl notwendig? Ja, nein. Auch übergangsmäßig. Am Ende des Tages steht die Teilhabe im Zentrum. Das bedeutet letztlich, egal was wir hier tun, und das gilt eigentlich für alle Therapien, die angeboten werden, die haben im Zentrum immer das Thema, wie können wir das Kind so stärken, dass es in der Lage ist, Ähnliches oder Gleiches zu tun, was gleichaltrige Kinder auch tun. Und ich habe immer den Eindruck, dass das häufig aus den Therapien verschwindet, dass man nicht zurückgeht und sagt, okay, ich mache Physiotherapie nicht, um Physiotherapie zu machen, sondern um das Kind dahin zu bringen, auch auf dem Spielplatz mit anderen Kindern zu spielen. Mhm. Und das muss das Ziel von Therapien sein letztlich und halt auch von Hilfsmitteln. Und wenn ein Kind in der Lage ist, mit dem Rollstuhl mit 3 oder 4 Jahren sich adäquat und schnell zu bewegen und von A nach B zu kommen, dann ist das ein gutes Hilfsmittel. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man deshalb das Laufen oder die Vertikalisation letztlich zurückstellen muss. Aber zum Gehen oder zum Fortbewegen macht dann der Rollstuhl Sinn. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für Eltern zu verstehen, dass man mit einem Hilfsmittel einem Kind nicht was wegnimmt, sondern einfach eine zusätzliche Option schafft.
Vielleicht können wir da nochmal, um das konkret zu machen, was Eltern bei Ihnen erwarten dürfen können, einen ganz kurzen, konkreten Fall aufmachen. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, einen 3-jährigen Tom zu nehmen mit Zerebralparese vielleicht. Einfach mal, wäre das ein klassischer Fall?
Ja, 3. Ja, wir können 3, wir können auch 9 nehmen, das ist letztlich egal.
Nehmen wir 9. Vielleicht ist es sogar noch besser, was das Umfeld dann angeht. Was passiert? Also Tom hat jetzt einen Platz bei Ihnen bekommen. Steht der dann direkt mit den Eltern bei Ihnen vor der Tür oder wie läuft das ab?
Also wenn er noch nie hier sozusagen in Pelzerhaken war, würden wir immer ein Vorgespräch letztlich führen. Wir haben gesehen, dass es für alle Seiten sinnvoller ist, wenn wir eine prästationäre Evaluation durchführen, weil da einfach Ziele geklärt werden können, auch ein Verständnis dafür geklärt werden kann, okay, wie weit ist die Familie? Was möchte das Kind? Also wir versuchen, die Kinder in dem Alter schon mitzunehmen. Ab dem Alter von 12 ist es ja auch in der Medizin so, da entscheiden die Kinder mehr oder weniger, was als nächstes gemacht wird. Das ist für uns immer entscheidend zu sagen, okay, wie kriege ich die Motivation dahin, das Nächste zu tun? Und der Weg, Eltern mitzunehmen, ist für mich enorm wichtig, weil wir können natürlich super Empfehlungen geben und die Eltern können auch mit dem Kind immer sagen, du darfst, das wissen wir, wissen, aber das funktioniert alles nicht. Das funktioniert bei Kindern mit Behinderung genauso wenig wie bei Kindern ohne eine Behinderung. Kinder wollen etwas machen, wenn es ihnen was bringt. Machen wir Erwachsene ja auch nicht anders. Also nicht immer, aber am Ende des Tages geht's ja darum, finde ich etwas, bei dem der Reiz, etwas zu tun, größer ist, als der Reiz, es nicht zu tun. Bedeutet, wenn ich von A nach B kommen möchte, weil bei B irgendwas Tolles ist, wie komme ich dahin? Habe ich einen Rollstuhl, bin ich in 10 Sekunden da, ist der Rollstuhl nicht da und ich brauche 3 Minuten, aber ich bin motiviert, das, was bei B ist, zu erreichen, dann schaffe ich das. Und das ist der erste Aspekt, den wir rausfinden müssen bei dem Erstkontakt, zu schauen, okay, wie weit ist das Kind, wie weit ist die Familie, weil wir danach natürlich dann auch evaluieren können, okay, was stellen wir uns letztlich als therapeutisches Konzept vor. Also es geht nicht nur darum zu sagen, okay, wir wollen das Kind aufrichten, damit es gerade steht, damit mehr Druck auf die Hüften kommt, damit die untere Extremität belastet wird, sondern es geht halt auch darum, ein langfristiges Konzept zu entwickeln, wo wollen wir hin? Und der Neunjährige, der jetzt kommt, dann würden wir erstmal schauen, okay, was kann der, wie ist der Muskelstatus, wie sind die Gelenkstaden, hat er Orthesen, was braucht er an Hilfsmitteln, hat er Hilfsmittel, und würden das alles evaluieren und dann einmal gucken, okay, wie ist das mit dem Setting, was jetzt da ist, deckt sich das mit einem Konzept, was wir erstellen würden. Und jetzt wird es tatsächlich kompliziert, weil das Grundproblem liegt darin, dass es nicht einheitliche Konzepte gibt. Und ich versuche den Eltern immer mitzugeben, dass die besten therapeutischen Prozesse da stattfinden, wo ein Konzept herrscht. Und das müssen nicht die besten Einzeltherapeuten sein, aber es müssen Leute sein, die miteinander reden und die miteinander das Konzept gemeinsam verfolgen. Und da sehe ich eigentlich den größten Bedarf, dass alle miteinander konzeptionell arbeiten. Und das habe ich früher nicht so gesehen im SPZ, sehe ich aber jetzt tatsächlich, dass das im ambulanten Bereich viel, viel schwieriger ist, als wie wir es im stationären Bereich haben, weil wir hier einfach auch nach 10 Tagen, 14 Tagen plötzlich an den Kern des Problems kommen. Warum funktionieren gewisse Dinge nicht? Warum lässt sich manches nicht umsetzen? Wie ist eigentlich die Interaktion zwischen Kind und Eltern? Gibt es eine unterschwellige Aggression, wenn manche Sachen nicht klappen? Was passiert, wenn jetzt nicht der Neunjährige, wenn er plötzlich 12 ist und in die Pubertät kommt? Auch ein ganz großes Thema. Ich habe das letzte Woche hier gerade nochmal erlebt und nochmal meinen Mitarbeitern gesagt, dass man so den Eindruck hat, dass Kinder in der Pubertät willkommen sind, wenn sie sich normal entwickeln, bei Kindern, die sich nicht normal entwickeln, müssen auch in der Pubertät weiterhin so funktionieren, wie man das von ihnen erwartet. Aber auch die haben Bedürfnisse. Und das ist natürlich für Eltern extrem schwierig dann anzunehmen, gerade wenn die Kommunikation auch nicht klar ist. Und deswegen sagte ich, sind diese Stepping Stones so wichtig, dass man diese Sachen nicht persönlich nimmt, wenn plötzlich ein Kind einen zurücksetzt oder man den Eindruck hat, der ist eigentlich viel lieber im Kindergarten, in der Schule oder mit Freunden als mit mir. Das ist natürlich für einen Elternteil, dass das Kind 5, 6, 7, 8, 10 Jahre lang intensiv betreut und gepflegt hat, tut natürlich schon weh. Aber das sind genau die Dinge, die jeder für sich verarbeiten muss, um halt auch dem Kind und dem Jugendlichen nachher den größtmöglichen Freiraum zu geben, sich entwickeln zu können.
Ich fasse das mal grob zusammen. Also wenn Tom einen Platz bekommen hat, dann kommt er erstmal mit seinen Eltern zum Vorgespräch zu ihnen. Sie klären gemeinsam das Ziel. Sagen wir einfach mal, er möchte mit seinen Freunden besser draußen spielen können. Dafür muss er mobil sein. Dann klären sie, welche Hilfsmittel werden gebraucht. Und vor allem ihnen ist es wichtig, ein ganz klares Konzept zu fahren, was die Eltern dann auch mitnehmen können und was die Eltern quasi als Anwälte für ihre Kinder auch bei den Therapeuten mitnehmen. Und ihnen ist eben auch wichtig, die Eltern und die Geschwisterkinder nicht aus dem Blick zu verlieren. Das alles in 4 Wochen ist ein starkes Programm, denke ich.
Das schaffen wir auch nicht. Also das sind wirklich Teilprogramme und ich halte die Sozialpädiatrie deshalb für so ein starkes Fach, weil wir eigentlich uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir die Kinder Langzeit betreuen. Das ist eine große Herausforderung und führt letztlich auch dazu, dass die Behandlungsplätze immer geringer werden, weil das natürlich exponentiell steigert. Wenn ich sage, ich muss ein Kind jedes Jahr wiedersehen, um zu gucken, oder jedes halbe Jahr, um zu gucken, was passiert letztlich in der Entwicklung, jetzt mal rein ambulant, dann sind irgendwann die Behandlungsplätze weg, weil sich das ja jedes Jahr aufsummiert. Na, stationär ist das natürlich nicht anders. Das heißt, wenn wir jetzt hier, und wir haben jetzt, ich kann noch mal von letzter Woche reden, wir haben jetzt so 3-4 Kinder gesehen, wo ich gesagt habe, das ist unfassbar, was die jetzt an Entwicklung gemacht haben in diesem Setting, bedeutet für uns, weil die Kinder jetzt rein von der Verhandlung mit den Krankenkassen 8 Wochen sozialpädiatrische Komplexbehandlung im Jahr zugestanden wurden. Heißt für uns, okay, die bestellen wir im halben Jahr nochmal ein, um den nächsten Schritt zu gehen, um dann vielleicht in einem oder in 2 Jahren zu sagen, gut, jetzt sind wir hier raus aus dem stationären Setting und gehen ins ambulante Setting. Und mir ist klar, dass es so ein bisschen dahin führt, dass wer im System drin ist, ist drin, und die nicht drin sind, stehen ein bisschen davor. Für mich heißt es aber schlussendlich, es macht keinen Sinn, dass wir da mit Gießkannenprinzip irgendwo so ein paar Hinweise geben oder auch versuchen, die Familien zu unterstützen. Also wir nennen das ja Empowerment, das heißt, die Eltern befähigen, Dinge zu tun. Aber dann lassen wir sie wieder allein, sondern wir müssen aus meiner Sicht dahin kommen, dass wir die so weit stärken, dass wir irgendwann sagen können, okay, jetzt schafft ihr das alleine, oder es reicht, wenn wir es ambulant, oder es reicht, wenn wir uns einmal im Jahr sehen. Und das ist dann halt aber auch nur für eine gewisse Anzahl an Patienten möglich. Aber wenn wir es schaffen, die so gut zu betreuen, dass die dann ins System wieder integriert werden, das Kind in der Lage ist, nachher auf den Spielplatz zu gehen, Selbstbewusstsein hat und sagt, ich habe einen Rollstuhl, egal was die anderen sagen, oder ich habe Orthesen und ich versuche trotzdem damit zu spielen, dann haben wir unser Ziel erreicht.
Das hört sich richtig, richtig gut an.
Ja, das hört sich gut an, aber es ist sozusagen, das ist ein harter Job, und wir haben natürlich auch viele, bei denen wir einfach das zurückstellen müssen. Das fällt einem oder mir natürlich, beziehungsweise auch hier dem ganzen Team immer schwer zu sagen, okay, wir sind jetzt eigentlich schon mal ausgebucht für die nächsten 6 Monate. Das machen wir mit dem nächsten, der jetzt kommt. Mhm. Eigentlich sieht es aus, als wenn der es auch dringend benötigt hätte. Und das ist natürlich auch eine gewisse Belastung, die das Team dann auch tragen muss. Und nochmal ganz kurz zurück zur Sozialpädiatrie. Wir haben ja unser Slogan vom Kinderzentrum ist ja von Möglichkeiten zu Fähigkeiten, was ich als einen sehr, sehr gelungenen Slogan finde. Und generell versuchen wir hier, das Prinzip zu handeln, Hilfe zur Selbsthilfe. Also einfach die Kinder, Jugendlichen und Eltern dahingehend zu entwickeln, auch gemeinsam zu entwickeln, dass sie in der Lage sind, die Sachen nachher im Alltag selber umzusetzen, was möglich ist.
Wunderbar. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir könnten noch ganz viel weiter drüber sprechen und haben aber schon mal einen schönen Einblick ins Kinderzentrum Pelzerhaken bekommen. Herr Ortfeld, vielen lieben Dank, dass Sie uns mitgenommen haben in Ihre Einrichtung.
Vielen Dank für die Möglichkeit.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das ist mittlerweile die 36. Episode von Sinklusion. Soweit sind wir schon. Geht doch einmal kurz in euch. Habt ihr wirklich schon 35 Episoden gehört? Wenn ihr das Gefühl habt, nee, habe ich nicht, dann sind da noch einige, die darauf warten, von euch gehört zu werden. Die sind auch immer noch alle hochaktuell. Und ich habe hier mal zum Abschluss ein paar Tipps für euch. Episode 5 mit der Frage, was bringt eine Intensivtherapie? Episode 12 mit vielen Antworten auf die Frage, was mache ich, wenn mein Kind Schmerzen hat? Oder auch Episode 25, einfach mal eine Mutmachfolge mit Claudia Staudt über pflegende Eltern. Hört doch gerne mal rein, und vor allem ganz wichtig, hört nächstes Mal wieder rein. Wir freuen uns auf euch und bis dahin alles Gute. Tschüss.
Tschö.
Das war Sinklusion, der Schubmann-Podcast für Familien
mit Kindern
mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schubmann.de.